wir gerade gesungen, sind Superstars. Und zwischen Himmel und Erde hängt ein Kreuz. Passt auch gut zur Predigt, werdet ihr nachher hoffentlich entdecken. Ganz liebe Grüße erst einmal von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Mainz. Dort war ich letzten Sonntag. Die Bundesgeschäftsführung hat mich als Mentor für eine Gemeindereferentin im Anfangsdienst eingesetzt. Und da war ich dort bei ihrer Einführung in den Gemeindedienst, habe ein Grußwort auch gesagt und auch Grüße weitergegeben von unserer Gemeinde und soll von dort auch liebe Grüße ausrichten. Liebe Grüße auch von der Pastorenstudientagung. Da war ich von Montag bis Donnerstag in Dorfweil im Taunus mit 30 Kolleginnen und Kollegen aus Südwest, Rheinland-Pfalz und auch Hessen-Siegerland, der Landesverband. Es ging um das Thema, wenn dein Bild von Gemeinde aus dem Rahmen fällt, Klammer auf, ist das Kirche oder kann das weg, Klammer zu. War ein spannendes Thema. Und ich freue mich jetzt wieder hier zu Hause zu sein, in meiner Gemeinde, mit euch zusammen, mit den Superstars Gottesdienst zu feiern. Das ist schön. Das Thema meiner Predigt, Jesus und seine Wahlheimat Kapernaum, Biografie Teil 4. Damit schließt sich erst einmal die Predigtreihe, begonnen von Theresa, dann habe ich die Fortsetzung gemacht, dann kam der Rainer letzten Sonntag und jetzt der vierte und letzte Teil. Was ist das Ziel meiner Predigt heute? Ich möchte beleuchten, wie waren die Alltagssituationen von Jesus? Wem ist er so begegnet? Warum? Was ist da passiert? Was waren das für besondere Situationen in Kapernaum und was können wir daraus lernen? Denn wir befinden uns immer noch in Galiläa. Ihr seht links Israel, rechts oben Galiläa und dann noch der nördliche Teil von Galiläa. Am See Genezareth, und wenn wir den See Genezareth genauer anschauen, sehen wir die Homezone von Jesus und auch da Kapernaum oder Kapernaum, das ist seine Wahlheimat. Hier spielt unsere Predigtreihe weiter. Mein erster Punkt, was ist das Besondere an dieser Wahlheimat? Vielleicht ist der Begriff komisch für euch, Wahlheimat. Vielleicht stutzt man erstmal und muss drüber nachdenken. Habe ich denn eine Wahlheimat? Und was ist denn eine Wahlheimat? Eine Wahlheimat ist eine Gegend, in der man freiwillig lebt. Es muss nicht unbedingt der Ort sein, an dem man geboren wurde. Es ist eine zweite Heimat. Vorher vielleicht fremd und dann heimisch geworden. Ein Beispiel: Modau ist unsere Wahlheimat. Wir wohnen in Modau, Murre. Aber ich bin geboren am Niederrhein, aufgewachsen bei Karlsruhe. Mein Lieblingsverein spielt heute Mittag, Karlsruhe SC. Und in einer Wahlheimat, da muss man erstmal ankommen, die Leute kennenlernen. Und ich freue mich, wenn Leute mich grüßen in Murre und ich sie grüßen kann, wenn sie mich erkennen oder schon irgendwo gesehen haben. Das finde ich schön. Man lernt sich kennen, auch hier in Oberramstadt. Freitagmittag war ein Fernsehteam hier im MIAG Park. Die haben Leute interviewt auf der Frage nach Hundekot in Oberramstadt. Ja, habt ihr bestimmt schon gelesen. Und ich wurde nach vorne an die Front geschickt. Daniel, geh doch mal hin, ihr habt doch einen Hund, sag doch auch was. Ja. Ich habe mein Jackett angezogen und bin hin. Ja. Ich kam aber nicht in der Hessenschau. Ich habe es gesehen, ich wurde nicht mit eingeblendet. Schade. Aber andere gute Leute wurden gezeigt und interviewt. Aber ich dachte, das ist ein Thema, klar. Hier, meine Wahlheimat, das beschäftigt die Leute. Was ganz anderes hat Jesus beschäftigt in Kapernaum. Jesus, der in Bethlehem geboren wurde, in Judäa, also im Süden Israels. Er kommt ja nicht aus Kapernaum. Er ist ja da später hingezogen. Jesus aufgewachsen in Nazareth im Nordwesten, in einem bergigen Dorf, so richtig in der Pampa, unbedeutend abgelegen. Bethlehem, Nazareth, Kapernaum. Zweite Heimat. Kapernaum wird wie oft im Alten Testament erwähnt? Wer weiß eine Zahl? Null. Jawohl. Nirgends. Im Neuen Testament nur in den Evangelien. Aber dafür 16 Mal. Er ging hinein nach Kapernaum. Er fuhr mit dem Boot über den See nach Kapernaum. Er stieg hinab nach Kapernaum. War mir so vorher nicht bewusst. Erst durch die Predigtvorbereitung, das Lesen von Büchern, habe ich gemerkt, da ist was Besonderes, was ich vorher noch nicht entdeckt habe. Kapernaum, so kennt man den Namen aus der Lutherbibel. In manchen anderen Übersetzungen, wir haben es auf der Karte vorhin gesehen, heißt es auch Kapharnaum. Ist altgriechisch. Beide Schreibweisen beschreiben den gleichen Ort. Kapernaum hat so ungefähr 1000 Einwohner, doppelt so groß wie Nazareth. Auf dem Weg von einer Kleinstadt zu einer mittelgroßen Stadt. Kapernaum, das sind die Ausgrabungen, hatte einen Markt, eine kleine Synagoge, war in der Nähe der Handelsroutenautobahn der Antike, der Via Maris. Das heißt, es ging ein bisschen internationaler zu in der Umgebung. Kapernaum ist aber auch eine Grenzstadt zwischen dem Reich von Herodes Antipas und Herodes Philippus. Und als Grenzstadt hatte man eine Zollstation, war sozusagen ein erzwungener Stopp auch für die Reisenden. Und es war was Besonderes, wenn man Grenzort war, denn man hatte Bedeutung dadurch. Zöllner waren in der Kleinstadt, es gab eine Kaserne mit Soldaten, jetzt nicht so das römische Heer in voller Rüstung, das waren eher Söldner. Aber wenn wir an die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum denken, das spielt dort, hat eine Bedeutung. Grenzstadt bedeutet aber auch, man konnte schnell fliehen. Wenn es auf der einen Seite ungemütlich wurde, konnte man schnell bei Kapernaum auf die andere Seite wechseln und wurde in Ruhe gelassen. Und das hat Jesus auch genutzt, von A nach B schnell mal zu wechseln. Aber warum ist Kapernaum gerade die Wahlheimat von Jesus? Was hat Jesus bewegt, von Nazareth hier hinzufahren, hier hinzugehen, hier hinzulaufen? Letztendlich erfahren wir es nicht, aber wir können ein paar Spuren entdecken. Auf der einen Seite gilt der Prophet in der eigenen Heimat nichts. Also in Nazareth hat Jesus nicht viel Erfolg gehabt, wurde er nicht so angenommen. Seine Botschaft ist nicht auf großen, fruchtbaren Boden gefallen. Also geht's weiter. Kapernaum ist attraktiver von der Lage her. Oh, Frühstück am See. Tolles Ambiente. Wow, touristisch, schön. Eine Anbindung ans damalige Verkehrsnetz war relativ schnell. Man konnte von A nach B, man konnte über die Grenze. Sehr attraktiv alles. Aber der wichtigste Punkt für mich, nach meinen Entdeckungen, ist, hier leben Bauern, Fischer, Händler, Zöllner, Soldaten, Prostituierte, alle Gruppen der damaligen Gesellschaft, ein Schmelztiegel. Jetzt noch nicht Jerusalem, noch nicht so riesengroß, aber als klein bis mittelgroße Stadt, ein statistisches Mittel durch die Gesellschaft. Und ich glaube, das prägt Jesus in seinen Erfahrungen. Und das war für ihn wichtig, diese Wahlheimat. Hier beruft Jesus seine Jünger am See. Letzte Predigt von Rainer. Und in Kapernaum, ihr seht das, kann man gut erkennen, wie die Menschen damals gelebt haben. Ihr seht so ein bisschen so Muster, so Schachteln. Und das war typisch damals. Die Häuser standen nicht frei, sondern wie in Wohnanlagen waren sie miteinander verbunden, verfügen über kleine Innenhöfe. Da gibt's jetzt schon Klöster und Museen und so, komme ich nachher noch dazu. Wenn man von der Stadt nicht Richtung See blickt, Ich habe mir einige Videos im Vorfeld angeschaut von Touristen und Leuten, die dort waren. Ich war selbst noch nicht dort, aber wenn man von dort aus in die Berge schaut, dann sieht man das. Es soll der Berg der Seligpreisungen sein. Dicht zusammen. Oben ist eine Kapelle gebaut worden. Dicht zusammen. Schmelztiegel, Grenzstadt, viele Menschen, ein buntes Volk dort. Zweitens, Kapernaum, Tag und Nacht oder sich einlassen auf die Menschen in der Umgebung. Da wohnen wichtige Leute in Kapernaum. Die Evangelien berichten, die Schwiegermutter des Petrus wohnt dort. Das sind wichtige Menschen, Schwiegermütter. Ja? Es ist auch der Heimatort der beiden Brüder Simon Petrus und Andreas. Und vielleicht haben sie in einer WG zusammengewohnt. Das muss man sich mal vorstellen. Komme ich nachher noch dazu. Die Ausgrabungen haben nämlich ergeben, dass man scheinbar das Haus von Petrus wiedergefunden haben könnte. Man hat heute eine Kapelle drüber gebaut. Man hat Reste einer Synagoge gefunden und die Evangelien berichten von einer Synagoge in Kapernaum. Und dort hat Jesus die Botschaft von der Königsherrschaft Gottes gepredigt. Dort begegnen ihm Kranke. Kapernaum ist sein Hauptquartier am See. Von hier aus fährt er mit den Jüngern, mit dem Boot, mal dahin, auf die andere Uferseite, besucht Menschen, Menschen um sich herum, die Handwerker sind, die Landwirte sind, die Fischer sind. Und auf der anderen Seite, auf dem Westufer des Sees, da leben Juden, auf der anderen Seite leben mehrheitlich Griechen und Syrer. Viele unterschiedliche Menschen. Und damit wir alle nochmal so ein Gespür dafür bekommen, was hat Jesus dort erlebt? Was heißt es denn, Teil seiner Biografie zu sein? Möchte ich uns ein bisschen mitnehmen in Kapernaum, Tag und Nacht. Hat eine KI gemacht, nicht ich. Kapernaum, Tag und Nacht. Matthäus Evangelium Kapitel 8 und 9 berichten. Jesus steigt den Hügel herunter, wo er gerade bei der Bergpredigt zu vielen Menschen gesprochen hat. Er ist auf dem Weg nach Kapernaum. Noch vor der Stadt kommt ein Aussätziger auf Jesus zu und er wird geheilt. Dann betritt Jesus die Stadt Kapernaum. Es kommt ein römischer Hauptmann zu ihm, der ihm um die Heilung seines Knechtes bittet. Dann geht Jesus in Kapernaum in das Haus des Petrus. Dessen Schwiegermutter ist krank und Jesus heilt sie. Dann geht er weiter zum Seeufer, um mit seinen Jüngern im Boot den See zu überqueren. Auf dem Weg zum Ufer noch schnell zwei Gespräche, im Boot das Sturmerlebnis, auf der anderen Seite des Sees die Heilung eines Besessenen, dann wieder zurück nach Kapernaum. Die Heilung eines Gelähmten, der durch das Dach eines Hauses heruntergelassen wird. Die Berufung von Matthäus an der Zollstation, Grenzstadt. Theologische Gespräche auf den Straßen mit den Jüngern des Johannes. Ein Synagogenchef erlebt das Wiederbeleben seiner Tochter. Weitere Heilungen. Alles in Kapernaum und um die Stadt herum. Was für eine Dichte. Lest das mal. Matthäus 8 und 9. Da heißt es, er kommt in seine Stadt, seine Wahlheimat, seine Wirkungsstätte, sein Hauptquartier. Und das hat mich sehr bewegt, als ich das gelesen habe. Was hat er dort für Begegnungen? In welcher Dichte? Und wie nimmt Jesus diese Menschen wahr, die dort sind? Wie sieht er sie? In der Tiefe des Herzens, in der Tiefe der Not. Und ich habe mich gefragt, was würden wir erleben, wenn wir einen Tag und eine Nacht in Oberramstadt verbringen würden? Mitten in der Stadt, vielleicht auch auf den Straßen. Würden wir Hundehalter mit ihren Hunden sehen? Auf den Suchen nach weggeräumten Haufen? Wen würden wir sehen? Betrunkene im Petripark? Am Rathaus? Da fährt ein Pizzalieferdienst noch vorbei. Oh, der ist aber spät unterwegs. Als ich am Freitagabend hier, nachdem alles fertig und abgeschlossen war, so gegen 10:30 mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, bin ich durch die Stadt gefahren. Hab noch ein paar Menschen gesehen, waren noch nicht alle Bürgersteige hochgeklappt. Aber was geht in diesen Menschen vor? Oh, gerade eine Sportwette verloren, viel Geld verloren. Vielleicht bewegt das Menschen. Obdachlose auf der Suche nach einem Schlafplatz. Wo kann ich die Nacht verbringen? Lebst du hier? Denkst du hier für die Stadt? Sind wir mit den Menschen verbunden? Ich habe vorhin erzählt, dass ich auf der Studientagung war in Dorfweil und ein Kollege sagte dort, ich habe gar keine Zeit für die Menschen in der Stadt. Ich bin nur mit Gemeinde unterwegs, nur mit Christen, immer in dieser frommen Blase. Die Menschen meiner Stadt, ich kenne sie nicht. Andere Kollegen gehen bewusst in die Feuerwehr oder in einen Sportverein. Zeit mit Menschen verbringen, die außerhalb unserer frommen Blase sind. Ich kenne viele Gemeinden, in denen die Christen von weit her in den Gottesdienst fahren. Ja, es sind vor allem Großstadtgemeinden, aber es sind manchmal auch Kleinstadtgemeinden. Das heißt, da wohnt keiner mehr von den Mitgliedern dieser Gemeinde in der Stadt, wo die Gemeinde ist, wo das Gemeindehaus ist. Was passiert da? Sonntags reisen die Mitglieder an. Man verlässt sein Wohngebiet, fährt 15 bis 30 Minuten, taucht kurz in die Gemeinde, in die Atmosphäre des Gemeindeumfelds ein und ist danach ganz schnell wieder weg. Warum? Aus den Gesprächen habe ich gehört, auch in der Stadt ist es zu laut, zu viele Migranten, zu wenig freie Grundstücke, nicht schön genug. Man ist rausgezogen und reist in seine Wahlheimatgemeinde an. Und ich habe so gedacht, ich wohne 5 Kilometer weg, oder genau 5,3, zeigt mir das Fahrrad immer an, und wenn ich das beim Stadtradeln eingebe, sie haben 5,3 dazu geradelt. Ich bin ein bisschen außerhalb, aber ganz viele von uns sind hier mittendrin. Das macht was, macht einen Unterschied aus. Ein Gespür für die Menschen zu bekommen, die ganz nah an der Gemeinde dran sind. Welche Chancen und Möglichkeiten haben wir dadurch? Hier mitten in der Stadt, am Miak-Park, ganz nah dran zu sein. Ihr seid die besten Missionare unserer Gemeinde. Unsere besten Leute. Nächsten Sonntag feiern wir Kirche Kunterbunt. Wenn das Wetter gut ist am Nachmittag, werden wir natürlich viel hier draußen, sichtbar auch für den Miak-Park feiern, Menschen einladen dazu. Man hat geniale Möglichkeiten hier. Ich sehe bei Christus in Kapernaum, er ist ganz dicht bei den Menschen. Ganz, ganz dicht. Mittendrin in diesem Schmelztiegel. Am See. Bei den Arbeitern, bei den Fischern, bei den Handwerkern, bei den Landwirten, bei den religiösen Leuten. Ganz dicht dran, nah an der Synagoge. Und er lässt sich auf diese Menschen ein. Jetzt will ich dich nicht ermutigen, hier in die Kernstadt umzuziehen, denn du wirst wahrscheinlich keine Wohnung finden. Der Wohnungsmarkt ist sehr angespannt. Aber für dich, der du vielleicht ein Stück außerhalb der Gemeinde wohnst, auch da wohnen Menschen um dich herum. Absolut, sicher. Und vielleicht ist das deine Wahlheimat im Kleinen. Und auch da die Frage, hast du den Blick für die Menschen um dich herum? Vielleicht war ja sogar am Freitagabend hier beim Lesevortrag der Angst entkommen, jemand aus deiner Nachbarschaft hier. Ein bewegender Vortrag. Bewegende Rückfragen nachher, Gespräche. Vielleicht war jemand dabei, der selbst Erfahrungen mit Panikattacken hat. Oder sich mit einer unbewältigten Angst herumschlägt. Oder jemanden kennt. Wie kann ich besser mit ihm oder mit ihr umgehen? Kapernaum Tag und Nacht macht mir deutlich, die Menschen um uns herum, sie bewegt etwas. Sie haben etwas, was sie beschäftigt und mitnehmen. Und haben wir ein Herz für diese Menschen, so wie Christus. Mein dritter und letzter Gedanke. Lange überlegt, ob ich das wirklich so sage, so schreibe. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Jesus ist in seiner Stadt. Seine Stadt, heißt es. Matthäus 4, Vers 13. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. In Kapernaum, dort ist der Hotspot für das Reich Gottes, für das anbrechende Reich Gottes. Die Jünger und die Menschen um Jesus herum spüren und erfahren, Reich Gottes, ach, so könnte das aussehen. Gottes Reich, das könnte das bedeuten. Ist da wirklich was dran? Und Jesus nimmt die Menschen mit hinein in die Liebe Gottes, in die innere Heilung, in die Befreiung. Von meiner Predigt von vor 2 Wochen, vielleicht weiß der eine oder andere das noch, dort in Galiläa lebte ein Mischvolk. Aus verschiedensten Kulturen, Religionen wohnten Menschen dort. Man erkannte Galiläa am Dialekt, so wie ein Bayer man in Hamburg erkennt und ein Hamburger in Bayern erkennt, wenn sie Dialekt sprechen. Kapernaum und das galiläische Umfeld, ein Volk mit dunkler Vergangenheit. Kriegerische Auseinandersetzungen hat es dort gegeben. Vertreibung, Chaos, Gefangennahmen und wieder Ansiedlung und Durchmischung. Ein Volk, das im Finstern war. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Auch das ist Kapernaum. Und interessant ist, Kapernaum, ich hatte ja vorhin mal den Begriff erwähnt, heißt Dorf des Nahum. Und damit ist jetzt nicht der alttestamentliche Prophet Nahum gemeint, sondern was heißt Nahum? Nahum heißt Trost oder Tröster. Dorf des Trostes oder Dorf des Trösters. Und das hat eingeschlagen bei mir an der Stelle, als ich gesehen habe, Kapernaum ist ein Dorf und eine Kleinstadt des Trostes. Die Menschen dort erfahren Gottes Trost in ihrem Leben. Heilung, Befreiung, Veränderung, Vergebung, Rettung, neues Leben. Jesus ist mitten unter ihnen. Und dann, ich will es nicht unerwähnt lassen, kommt es hart auf hart. Lukas 10, Vers 15. Manchmal heißt es ein Weheruf. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Oh, denken, oh, was? Du wirst bis in die Hölle hinabfahren. Und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben? Nein, ins Reich der Toten wirst du hinabfahren. Oh, das hat mich nochmal sehr bewegt, als ich das gelesen habe. Das steht wirklich da. Kapernaum hat sich weiterentwickelt. In der Geschichte, in der Historie. Aber wie? Es gab Chaos und Zerstörung. 746 nach Christus durch ein Erdbeben völlig zerstört. Völlig zerstört. All das, was ihr gesehen habt, Überreste, weit verschüttet. Es wurde irgendwann später wieder aufgebaut und trotzdem vergessen. Jahrhundertelang völlig vergessen. Niemand wusste, wo ist Kapernaum? Wo findet man es? Was ist damit? Erst 1838 entdeckten Archäologen das antike Kapernaum, das Bild, was ihr vorhin gesehen habt. 1838. Ein hartes Gerichtswort, was Jesus da gesprochen hat. Und man geht heute mit großer Sicherheit davon aus, das Haus von Petrus wiederentdeckt zu haben. Man hat Schriftzüge mit dem Namen von Petrus entdeckt und mit dem Namen von Jesus an den Wänden dieses Hauses. Es könnte das wirklich gewesen sein. Und man hat darauf eine Art Kirche gebaut. Die Kirche wurde dann auch zerstört und heute so wieder eine neue, moderne Kirche mit so einer Art Museum. Bei all dieser Zerstörung, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Bei all dieser Zerstörung und bei dem, was wir Menschen mitschleppen, habe ich mich gefragt, ja, wie heilen denn Wunden überhaupt? Die Zeit kann es nicht sein, die Wunden heilt. Wer sich in der Pflege auskennt und in der Medizin, der weiß, Wunden brauchen eine gute Versorgung. In Krankenhäusern und in Pflegeheimen, da gibt es Wundmanager. Wundmanager, die Wunden begutachten, analysieren, dokumentieren und behandeln lassen. Wundmanager. Wie ist das bei inneren Wunden? Vielleicht nach einer schweren Krise, nach einer starken Enttäuschung. Man wurde gemobbt, man hat etwas sehr Negatives miterlebt, da wurde hintenrum über einen geredet. Und wir finden das zahlreich bei uns Menschen, tiefe Verletzungen und Wunden. Ich habe gelesen von Jugendlichen, die Corona-Zeit schwer verkraftet haben. Ich las von einer Jugendlichen, die anderen nicht mehr in die Augen schauen kann nach Corona. Ich dachte, was ist das für ein Schmerz? Was ist das für eine Wunde, auch in der Seele? Kinder und Jugendliche, die Gewalterfahrungen auf dem Handy sehen, auf dem Laptop, die vielleicht teilweise innerlich schon abgestumpft sind, empathielos, Wunden, die sie mitschleppen und die einfach nicht heilen. Jesus begegnet zahlreichen verwundeten Menschen. Da sind Kranke, die ausgegrenzt waren, dem Staub der Straße überlassen. Da sind psychisch Kranke, vor denen hatten die Menschen Angst, denen wurden Dämonen zugeschrieben. Da waren Frauen und Kinder in einer orientalischen Gesellschaft, die einen schweren Stand hatten, die wurden nicht beachtet. Und das verletzt. All das verletzt und lässt tiefe Wunden zurück. Und die Zeit heilt nicht alle Wunden. Aber Jesus kennt diese Wunden. Und er ist der Wundmanager. Der wahre Wundmanager. Warum? Weil er selbst der verletzte Mann am Kreuz wurde. Ein Mann voller Schmerzen, innerlich und äußerlich. Verraten, verkauft, verspottet, geschlagen, gedemütigt, zu Unrecht verurteilt. Ein Schmerzensmann, der da hängt zwischen Himmel und Erde. Und er wird zum Segen für alle. Ich zeige euch mal ein Bild aus dem Hessischen Landesmuseum. Das habe ich da abfotografiert. Ein Bild, das mich sehr bewegt hat. Immer wieder denke ich daran. Es heißt Große Kreuzigung und ist von Otto Dix. Das kennen bestimmt einige. Große Kreuzigung von Otto Dix. 1948. Wir lassen das einen Moment auf uns wirken. Wir sehen Jesus, den Schmerzensmann mit weit aufgerissenen Augen. Wir sehen oben an den Händen, da fließt Blut. Und es wird aufgefangen in Gefäße von Engeln, die bereitstehen. Unten haben wir eine Frau links und einen Mann rechts unten. Otto Dix malt die Abgründe des Leidens, auch des Krieges. Die Abgründe von uns Menschen malt er. Er wurde von den Nazis diffamiert. Er verlor seine Professur in Dresden und er zog sich zurück, versteckte sich ein Stück weit. Er malt Leiden des Krieges, Leiden der Menschen und verbindet das mit der Passion, die große Kreuzigung, das unermessliche Leid. Ich musste links unten an die Trümmerfrauen denken, die nach dem Krieg Deutschland wieder aufgebaut haben. Was haben sie alles gesehen und erlebt? Was haben sie alles an die nächste Generation weitergegeben? Vielleicht deine Eltern, deine Großeltern, deine Urgroßeltern. Vielleicht waren da manche Verletzungen und Enttäuschungen auch dabei. Rechts bei dem Mann musste ich an die Rückkehr der kriegsgefangenen Männer denken, aus Kriegsgefangenschaft. Was haben sie erlebt und mitgebracht vom Krieg? Welche Wunden und Enttäuschungen, welchen Hass, welche Kälte. Und haben das vielleicht auch weitergegeben an die nächste und übernächste Generation. Egal, was dich innerlich oder äußerlich verletzt, wir tragen Wunden davon. Die Zeit heilt nicht diese Wunden. Ach, einfach Gras drüber wachsen lassen, das wäre ein billiges Versprechen. Denn dann ploppt das Grauen an einer anderen Stelle auf. Vielleicht wirst du immer wieder getriggert durch bestimmte Worte, Situationen oder Menschen und an ein Trauma erinnert, was dich beschäftigt, an eine Situation, die dich zutiefst verletzt hat. Vielleicht erscheint dir das in Träumen immer wieder und du merkst, die Wunde ist so offen, der Schmerz ist da. Da möchte ich dir Mut machen, das genau anzuschauen. Mut machen, das offen zu legen. Vielleicht in einem Gespräch, in der Seelsorge. Vielleicht auch für dich beten zu lassen im Anschluss an den Gottesdienst oder an einer anderen Stelle. Vielleicht dir professionelle Hilfe zu suchen. Wunden müssen versorgt werden. Und Jesus, der Schmerzensmann, der fühlt mit. Nicht nur ein bisschen. Der fühlt ganz tief mit dir mit. Oder mit den Menschen, die du kennst, die dich beschäftigen, wo du sagst, die leiden so, die schleppen so viel mit. Jesus will der heilende Retter sein, der Heiland. Bei dem Begriff Heiland bin ich oft zwiegespalten. Denn eigentlich mag ich das Wort nicht. Heiland. Das klingt so altbacken, so super fromm, so unmodern. Aber auf der anderen Seite fasziniert mich dieser Begriff auch, weil er was von einem Heilenden hat. Den Hirten wird in Lukas 2 gesagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Heiland? Das bedeutet vom Griechischen her Soter, der Retter. Und das war eigentlich die Beschreibung für den römischen Kaiser. Der war der Heiland und der Retter. Und was maßen sich jetzt die Christen an? Was maß sich jetzt Jesus an, Retter, Heiland zu heißen? Das war eine mutige Botschaft damals. Das kleine Kind in Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen, nach Kapernaum als junger Mann umgezogen in die Wahlheimat, dort Jünger berufen, den Menschen begegnet in Kapernaum. Er ist der Heiland, der rettet. Hebräisch gesprochen der Messias, der Christus, der Retter. Ich möchte eine Frage aber noch stellen. Wisst ihr, welcher Titel auf Platz 1 der deutschen Singlecharts ist zurzeit? Weiß es keiner? Vielleicht traut ihr euch nicht. Also Bauch, Beine, Po ist es nicht mehr. Da bin ich wirklich froh. Es ist ein Lied meiner Lieblingsband Linkin Park, The Emptiness Machine. Vielleicht kennt ihr das Lied. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Wenn nicht, es lohnt sich. Aber man muss es mögen, die Musik. Es spricht von der Angst und von der Enttäuschung und von Wut, die Menschen spüren und fühlen, die verletzt sind. Da sind manche in toxischen Beziehungen gefangen, auf der Suche nach Annahme, nach Heilung und gehen dabei fast zugrunde. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Ich weiß nicht, warum ich hoffe auf das, was ich nie erreichen werde. Falling for the promise of the emptiness machine. Ich falle auf das Versprechen einer leeren Maschine herein. Auf das, was kaputt macht, zerstört, was Verletzungen nicht heilt. Und egal wer oder was dir verspricht, deine Sehnsüchte zu erfüllen, wenn es nicht Jesus ist, ist es eine Lüge. Und dieses Lied bringt diesen Schmerz und diese Wut und Enttäuschung zutage. Das Lied mag ich sehr. Wenn es nicht Jesus ist, der die Sehnsüchte erfüllt, dann ist es ein Teufelskreis der Enttäuschungen. Denn nur Jesus hat die Macht, dich da herauszureißen. Er hat die Kraft dazu. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, aber Christus, der Heiland. Ich bete mit uns. Jesus, es ist faszinierend zu entdecken, wie du mit den Menschen umgegangen bist. Wir können nur erahnen, wie dein Umfeld in Kapernaum war. Aber wir spüren, dass dein Herz für die Menschen geschlagen hat und auch heute noch schlägt. Du hast dein Herz für Oberramstadt, für Großzimmern, für Modau, für Wembachan, für die Menschen um uns herum. Schenk uns dein Herz und hilf uns, dass wir Menschen sehen, die verletzt, enttäuscht, voller Wut sind, die Sehnsüchte haben und sie andersweitig erfüllen wollen. Und hilf uns, sie mit dir in Verbindung zu bringen. Und wenn wir selbst davon betroffen sind, von einer tiefen Verletzung, dann komm du, Jesus, in mein Herz und heile es. Dann komm du hinein und tu mir gut. Denn du bist der Heiland. Und so wollen wir auf dich schauen, Jesus, den Retter, den Allmächtigen, den Schmerzensmann am Kreuz, der aber auch wieder auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Und so erfüll unser Herz mit deinem Frieden, mit Freude und mit Kraft. Und so wollen wir dich loben mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten, denn du bist es wert. Amen.